Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im 1. Mosebuch in Genesis. Es ist ein längerer Text, deshalb könnt ihr euch auch gleich widersetzen. Genesis Kapitel 28, die Verse 10 bis 22. Und ich habe die Übersetzung Neues Leben gewählt. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde besiegen. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte: An diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte: Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab: Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt, und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, die Jakobsgeschichte. Sie ist wahrscheinlich vielen bekannt durch den Schulunterricht, den Kindergottesdienst, durch persönliches Bibelstudium. Jakob, der Sohn Isaaks, der Enkel Abrahams, von dem das Volk Israel abstammt. Nun haben wir gerade ein Ereignis aus seinem Leben gehört, aber da gibt es eine Vorgeschichte. Und danach kommt auch noch viel. Ich möchte ein bisschen davon einfließen lassen und wieder in Erinnerung rufen. Beginnen wir mit der Vorgeschichte. Rebekka, die Frau von Abrahams Sohn Isaak, zunächst kinderlos, bringt nach Fürbitte beim Herrn Zwillinge zur Welt. Es sind zwei ungleiche Brüder. Der eine rötlich, total behaart, den es rauszieht, der gerne rumstreut, jagt, und der mehr spontan ist, im Jetzt lebt, genannt Esau. Er ist der Erstgeborene und der Liebling des Vaters. Der andere ein Stubenhocker und Mamas Söhnchen, der sich mit Gemüsekochen beschäftigt, aber pfiffig und klar schießt, genannt Jakob. Er hört auf seine Mama und sie mag ihn besonders. Jakob luchst seinem Bruder für ein rotes Linsengericht sein Erstgeburtsrecht ab. Esau verkauft seinem Bruder sein Erstgeburtsrecht und damit sein Erbe und den Segen, nur um schnell seinen Hunger stillen zu können. So wenig ist ihm die Gabe Gottes wert. So gleichgültig ist ihm das Segensträger Gottes sein. Egal welchen Deal die beiden gemacht haben, Isaak will seinen Lieblingssohn segnen. Rebekka will das verhindern. Sie weiß, der Segensweiterträger soll der Jüngere sein. Esau hat mit 40 Jahren zwei Hethiterinnen, also geheiratet, also Frauen aus dem Land, wo sie gerade leben und die somit aus einer anderen Volksgruppe stammen und die andere Götter verehren. Ich glaube, das ist das Wichtige daran, die anderen Götter. Die beiden Schwiegertöchter machen Isaak und Rebekka das Leben schwer, so heißt es, was immer auch dahinter steht. Zurück zu Rebekka und Jakob. Die Mutter stiftet ihren Sohn zum Betrug an. Sie hilft ihm, ihren blind gewordenen Ehemann zu täuschen, sodass er ihren Liebling segnet. Jakob lügt seinem Vater ins Gesicht, der sieht ja auch nichts mehr, spielt falsche Tatsachen vor, indem er sich im Fell umbindet, gibt sich also für Esau aus und erhält den Erstgeburtssegen. Wenig später fliegt der Betrug auf, doch da lässt sich nichts mehr rückgängig machen, gesegnet ist gesegnet. Esau will seinen Bruder umbringen, sobald der Vater gestorben ist. Rebekka erfährt von den Mordabsichten und hat auch schon einen Plan. Isaak soll Jakob nach Mesopotamien schicken, um sich dort aus der Ursprungsfamilie, aus dem Ursprungsklan, eine Frau zu suchen. Eine getarnte Flucht. Isaak gehorcht Rebekka. Jakob gehorcht Isaak. Und macht sich mit dem Reisesegen des Vaters auf den Weg. Rund 1200 Kilometer von Beersheba im Süden Kanaans bis Haran im Norden Mesopotamiens liegen vor ihm. Und nun ist eine Tagesreise geschafft. Bis zum Gebirge Ephraim ist er gekommen. Wie wird sich Jakob gefühlt haben? Das erste Mal so richtig auf sich allein gestellt. Könnt ihr euch das vorstellen, ihr Konfirmanden? Jetzt so ganz alleine weg von zu Hause. Gut, der Kerl war schon etwas älter als ihr. 40 Jahre, also der Zwillingsbruder hat ja schon mit 40 geheiratet, plus so lange wie er verheiratet war. Also der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt. Und jetzt so ganz allein auf sich gestellt. Weg von den schützenden Zelten der Familie, vom Rockzipfel der Mutter, einen hasserfüllten Bruder, der ihn nach dem Leben trachtet, hinter sich und eine ungewisse Zukunft in einem unbekannten Land vor sich. Dazwischen eine weite Strecke mit allen Gefahren, die auf ihn lauern. Ausgerüstet mit einem Wanderstock und ein bisschen Proviant. Abenteuer pur. Ob er ein flaues Gefühl im Magen gehabt hat? Wie wird sich Jakob gefühlt haben nach dem Betrug? Ob er ein schlechtes Gewissen hatte? Ob er sich geärgert hat über sich selber und über die Folgen seiner Täuschung? Er wird seine Mutter nie wiedersehen. Die erste Nacht unter freiem Himmel. Allein. Sein Nachtlager besteht aus einem schützenden Stein. Im Text heißt es, als Kissen hat er ihn benutzt. Ein Ausleger schreibt, es war eher ein großer Stein oder ein Schutzstein, den er an seinen Kopf gelegt hat, zum Schutz, damit keine Tiere über ihn laufen. Also eher was Größeres, als Kopflager eher gedacht. Und dann fällt Jakob in einen unruhigen Schlaf. Er träumt. Erschrocken wacht er davon auf. Wen wundert's bei all dem, was hinter ihm und was vor ihm liegt? Das kann man heute sicher, könnte man heute sicher gut psychologisch erklären. Da gab es so viel, was im Unterbewusstsein ihn beschäftigt hat, und das wurde im Traum verarbeitet. Die Angst vor der Zukunft, die Sehnsucht nach Schutz, die Sorge um Essen und Trinken, der Wunsch, gut wieder in die Heimat zurückzukommen, zu den Eltern, einfach das Verlangen, dass alles wieder gut wird. Und darum träumt er, was er träumt. Aber ich oder wir sehen das doch anders. Und auch Jakob hat das so gesehen. In der Bibel wird uns Gottes Heilshandeln, Heilsplan berichtet. Und hier spricht Gott aus dem
zu Jakob.
Es ist eine besondere Gegend, die er erreicht hat. Da hatte schon Abraham eine Gottesverheißung empfangen und dem Herrn zwei Altäre gebaut. Und Jakob sieht es auch so. Da spricht Gott im Traum zu mir. Eine heilige Stätte. Jakob sieht im Traum einen Verbindungsweg, der von dem Platz, an dem er liegt, bis in den Himmel reicht. Engel, die Boten Gottes, steigen auf diesem Verbindungsweg von ihm, Jakob, hinauf zu Gott und von Gott wieder hinunter zu ihm. Das könnte man so deuten. Engel haben Jakob begleitet, sie sind bei ihm gewesen und bringen nun seine innere Not zu Gott hinauf und bringen Gottes Wohlwollen und Nähe wieder hinunter. Sie rufen den Herrn zu ihm hinunter. Er erscheint und spricht zu Jakob. Gott erscheint und spricht von oben, denn von der Spitze heißt es, wie es heißt es. Majestätisch, ehrfurchtgebietend. Aber die Botschaft ist die Botschaft der Zusage der Nähe, der Fürsorge, des Gesegnetwerdens. Ich, der Gott deiner Väter, ich will und ich werde dir das Land geben, auf dem du liegst. Ich will dich zu einem riesigen Volk machen. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Menschen auf der Erde gesegnet werden. Ich bin mit dir. Ich werde dich behüten, wo du auch hingehst. Und ich werde dich in dieses Land zurückführen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Was für ein Versprechen, das Gott da diesen Jakob gibt. Was für eine Zusage. Was für ein Trost steckt da drin, welchen Mut kann man daraus schöpfen? Was für eine Zusage an dieses Schlitzohr, Jakob, an diesen Betrüger, an diesen Lügner. Ich staune, dass Gott der Herr nicht sagt, mit diesem Gauner führe ich meine Segenslinie, die ich doch mit Abraham begonnen habe, nicht weiter. Ich staune, dass Gott nicht sagt, ich suche mir einen anderen, einen, der ehrlich ist, der mich kennt, der mich liebt, der auf mich hört. Nein, er führt seinen Segensweg mit diesem Jakob fort. So hat er es geplant und Abraham versprochen. Gott steht zu seinen Versprechen. Er bleibt sich selber treu. Er steht an der Seite Jakobs. Er hilft diesem Schlitzohr, der sich in eine missliche Lage gebracht hat und Dreck am Stecken. Machen wir nicht auch immer wieder die Erfahrung, dass der Herr treu ist, dass er zu uns steht, uns nicht fallen lässt, auch wenn wir Mist gebaut haben, und dass er uns herausholt aus unserer misslichen Lage, uns neue Lebensperspektiven schenkt. Und überhaupt, wir leben doch von seiner Treue und von seinem Erbarmen. Wir leben davon, dass er zu seinem Wort steht, dass das gilt, was er uns in Jesus Christus zugesagt hat, dass er das nicht zurückzieht und widerruft, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat und uns im Glauben an Jesus das ewige Leben schenkt. Wir leben davon, dass der Allmächtige zu dieser Tatsache und zu diesem Versprechen steht, dass er sich selber treu bleibt. Da kann man schon in Staunen kommen und sich freuen. Und auch in Ehrfurcht erschaudern und ihm die Treue versprechen. Jakob ist von diesem Traum aufgewacht. Gottesfurcht packt ihn, das ist Ehrfurcht. Ein Erschaudern vor dem Heiligen. Wie lange er wohl wach gelegen hat, ob er überhaupt wieder eingeschlafen ist. Am nächsten Morgen steht er in aller Frühe auf, stellt sein Kopflager auf, kennzeichnet so diesen besonderen Begegnungsort. Er errichtet einen Gedenkstein. Und wenn Gott bei mir ist, und er gibt ein Versprechen ab, ja, ein Gelübde heißt es, wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt, Und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Jakob hat ganz konkrete Erwartungen, dass er nicht die Reise allein bewältigen muss, dass ihm nichts passiert, dass er das Lebensnotwendige bekommt und dass er wieder zu seiner Familie zurückkehren wird. Das ist für ihn das Wichtigste, das Nächstliegende. Und das hat der Herr ihm auch zugesagt. Nicht ganz so konkret, Nahrung und Kleidung und Familie und auch nicht an erster Stelle. Eher so als Zugabe, mehr noch heißt es. Gott hat noch einen größeren, weiteren Blick. Landbesitz, zahlreiche Nachkommen, Segensbringer sein. Das hat der Jakob an erster Stelle zugesagt. Ob wir immer so das große, wunderbare Ziel Gottes vor Augen haben. Oder doch auch mehr in den alltäglichen Nöten und Sorgen hängen bleiben. Klar, seine Nähe und Hilfe will er, der Herr, ganz konkret unser Alltagsleben hineinschenken. Aber er hat noch Größeres im Blick. Dass wir Himmelreichbürger sind. Also so eine Art Landbesitz. Ja. Dass wir Bürger seines Himmelreichs sind. Und dass wir Segensweiterträger sind. Also Boten, Zeugen für Jesus. Und dass da ein ganz großes, unzählbares Volk der Jesus-Nachfolger entsteht. Jakob, dieser Gauner, hat von dem Herrn die Zusage einer wunderbaren Zukunft bekommen. Und das Versprechen, dass er Gott ihn nicht im Stich lässt. Rebekkas Liebling könnte zuversichtlich weitermarschieren. Er kann eine große Last der Angst und Sorgen an dem Gedenkstein zurücklassen. Grund zur Freude, Grund zum Dankbarsein, Grund zur Lebensübergabe, oder? Jakob tut sich schwer, so habe ich den Eindruck, dem Allmächtigen zu vertrauen. Er will dessen Hilfe erst in der Praxis sehen und erfahren. Wenn ich gut dort ankomme und wenn ich sicher wieder zurückkomme, dann soll er, dieser Gott meiner Väter, der mir diese Zusage gemacht hat, dann soll er mein Gott sein. Dann will ich ihm Ehrerbietung zeigen, also durch den zehnten Teil. Da fehlt es noch an der eigenen engen Beziehung zum lebendigen Herrn. So ist mein Eindruck. Der Gott seiner Väter, ja, aber sein eigener Gott, seine Beziehung? Jeder Einzelne muss selber sein Ja zu dieser Lebensverbindung mit Gott, dem Herrn, sprechen. Jakob antwortet auf die Gottesbegegnung und Gottes Zusage nicht mit einem Jubelruf, nicht mit einem dankbaren Gebet, aber er fasst einen Entschluss. Ich nehme die Sache ernst und ich beobachte, wie Gott jetzt handelt. Ich will sein Wirken wahrnehmen. Er gibt ein Versprechen, ein Wenn-Dann-Versprechen. Bevor er sich diesem Gott persönlich anvertraut, möchte er seine Hilfe erfahren. Seine Treue erleben und seine Güte schauen. Und er macht sich auf den Weg, diesen Gott seiner Väter näher kennenzulernen. Vielleicht geht es euch Konfirmanden und Konfirmandinnen ja auch so, dass ihr zunächst die Güte Gottes schauen wollt, Gutes mit ihm erleben wollt, bevor ihr so voll und ganz Ja sagt zu einem Leben mit ihm. Vielleicht habt ihr schon manches oder sogar schon vieles von Jesus gehört. Durch eure Eltern, Paten, Lehrkräfte. Aber so ein richtig volles, tiefes Vertrauen muss erst noch wachsen. macht es doch auch so wie Jakob. Und fast einen Entschluss sagt, ich nehme die Sache jetzt ernst und ich beobachte das jetzt mal, wie Gott in meinem Leben handelt und wirkt. Und ich wünsche das von Herzen für euch, dass diese Konfirmandenzeit das bringt, dass ihr die Erfahrung macht, dass Gott treu ist, dass er hilft, dass er sich um euch kümmert und dass er euch lieb hat. Ich wünsche euch, dass ihr gute Erfahrungen im Alltag macht, im Gespräch mit ihm seid, das Kennenlernen, dass man mit ihm reden kann und ihn erfahren kann. Und dass da eine vertrauensvolle Beziehung entsteht und ihr dann auch sagen könnt, mein Herr und mein Gott, mein Hirte und mein Erlöser. Mit diesem Wenn-Dann-Versprechen Jakobs endet unser Predigtext. Aber ich habe gedacht, das ist so ein komischer Schluss. Interessiert es euch, wie es weitergeht? Ich fasse mal kurz zusammen. Jakob kommt wohlbehalten bei seinem Onkel Laban. Er bekommt seine Cousinen Lea und Rahel zur Frau, das war ein anderer Kulturkreis, also zwei Frauen, sogar mehr, die ihm zusammen mit den beiden Mägden 12 Söhne und eine Tochter schenken. Er ist Segensbringer, das heißt, er verhilft Laban zum Wohlstand, zu großen Herden. Mit einer großen oder eigenen großen Herde, zum Teil aus Licht, mit List gezüchtet, aus Schafen, Ziegen, Kamelen und Eseln, kehrt er 20 Jahre später wieder zurück. Auch wenn er in Haran hart arbeiten musste, von Laban ausgenutzt wurde und betrogen wurde, er hatte sein Auskommen, also Nahrung und Kleidung, und wurde sogar ein reicher Mann. Obwohl Jakob, der Täuscher, so manche bittere Erfahrung machen musste, manche Täuschung hinnehmen und so manche Enttäuschung verkraften musste, weiß er, spürt er, erfährt er und bekennt er, dass Gott mit ihm war und ist. Und ich denke, da ist etwas gewachsen an Beziehung zum Höchsten, wenn Jakob betet: Herr, du hast mir geboten, kehre zurück in deine Heimat und zu deinen Verwandten. Ich will dir Gutes tun. Ich bin es nicht wert, dass du mir, deinem Diener, mit so großer Treue und grenzenloser Liebe begegnest. Nur mit einem Wanderstock überquerte ich einmal den Jordan und nun füllt mein Besitz zwei Lager. O Herr, rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe Angst, dass er kommt, um mich und meine Frau und meine Kinder zu töten. Doch du hast versprochen, ich will dir Gutes tun und deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Sand am Meer, den man nicht zählen kann. Für mich drückt dieses Gebet dann auch diese Beziehung aus, wie er mit Gott spricht, wie er sich auf ihn verlässt, wie er ihn bittet und wie er weiß oder wie er auch sagt, ich bin jetzt dein Diener. Ja, und diese Bitte, die er ausspricht, auch die hat Gott erhört, diese Erfahrung darf er auch machen. Esau begegnet ihm persönlich. Gott ist treu und steht zu Jakob. Und aus Jakob wird Israel ein riesiges Volk. Gott hält seine Zusagen. Er steht zu seinem Wort. Er ist treu. Wie gut, ihn zu kennen und zu bekennen. Du bist mein Herr und mein Gott. Amen.